Herzlich willkommen zum Podcast Klimawandel und mehr, der Fall Ostsee. Wir sind unterwegs auf einer wissenschaftlichen Erkundungsreise an der Ostsee. Unterwegs zu Forscherinnen und Forschern des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock und Hamburg. Wir treffen auf verschiedene Meerestiere, eisige Realitäten des Ostseewinters, Unterwasserlärm und die Probleme der Fischerei. Wir tauchen ein in die Vergangenheit und fragen nach der Zukunft des Binnenmeeres, immer auch mit Blick darauf, wie sich dieses Meer vor unserer Haustür mit dem Wandel des Klimas verändert. Mein Name ist Jan Kerkhoff und ich bin Wissenschaftsjournalist und treffe heute Michael Dähne vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund, einem Spezialisten für Meeressäuger. Herr Dähne, wie war denn Ihre letzte Begegnung mit einem Meeressäuger?
Also die letzte, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber eine der intensivsten Begegnungen, die wir im Laufe der Zeit erlebt haben, war tatsächlich mit einem Schweinswal, der gestrandet war, bei Heiligendamm hier in der Nähe von Rostock. Schweinswale, die gehören nicht an den Strand. Das heißt, in dem Moment, wo so ein Tier sozusagen in der Nähe des Strandes unterwegs ist, ist eigentlich schon irgendwas nicht in Ordnung. In dem Falle hatte uns die DLRG angerufen und hatte gesagt, sozusagen...
Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft,
die Deutsche Lebensrettungsgemeinschaft, oder? Genau. Und da waren zwei Rettungsschwimmer mit dem Tier im Wasser. Die haben das tatsächlich sehr, sehr gut gestützt. Das heißt, in dem Moment versucht man dem Tier sozusagen das Schwimmen erstmal zu erleichtern. Es gab einen Meter Seegang ungefähr in dieser Strandnähe und wir sind dann angekommen, haben das gesehen in dem Moment und sind auch sofort ins Wasser, haben die Rettungsschwimmer dort abgelöst und haben dann überlegt, was machen wir jetzt eigentlich? Das Problem ist ein Schweinswal, für den gibt es eigentlich einen künstlichen Lebensraum nicht viel in den Gewässern der Ostsee. Wir haben dann Kontakt aufgenommen, einerseits natürlich mit unseren Kollegen im Aquarium, aber besonders auch mit dem Marine Science Center in Rostock. Und die haben sich tatsächlich sofort bereit erklärt, Leute, bringt das Tier erstmal her. Wenn ihr das geschafft habt sozusagen, dann gucken wir mal, was damit ist. Und wir haben dann tatsächlich noch Hilfe bekommen von einem Tierarzt aus der Gegend. Der kam vorbei, hatte eine Bahre dabei. Wir haben das Tier zum Auto getragen, haben das gekühlt und haben das tatsächlich von Heiligendamm bis Rostock-Warnemünde gebracht, über die Fähre gefahren und zum Marine Science Center lebend noch sozusagen ins Wasser gebracht, was tatsächlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe ist. Man stellt sich immer so vor, ein Wal, der ungefähr 1,50 Meter, 1,60 Meter lang ist sozusagen, der hat ein ganz schönes Gewicht. Und dieses Gewicht wird im Wasser gestützt dadurch, dass eben das Medium Wasser sehr viel dichter ist als das Medium Luft. Und dieses Tier ist dann dort in Warnemünde angekommen, nachdem wir es gekühlt hatten, nachdem wir es supported hatten sozusagen. Nachdem wir im Auto gesessen haben und gezählt haben, ob er atmet, wann er atmet und wie er atmet, und dann ist es dort ins Wasser gekommen und wir haben gesehen, das kippt zur Seite weg. Das hat man vorher nicht gesehen, der Seegang war zu stark, was eigentlich für ein neurologisches Problem spricht. Und danach mussten wir aber bei dem Tier unbedingt Blut abnehmen. Und beim Blutabnehmen ist es uns dann verstorben. Das ist eine Geschichte sozusagen, in der man sehr, sehr intensiv mit den Tieren verbunden wird, die man versucht zu schützen und die eigentlich auch verdeutlicht, wie fragil dieses Leben ist, das man da im Leben im Meer versucht eigentlich zu erhalten.
Was passiert da mit dem toten Tier?
Also einerseits haben wir ein CT von dem Tier gemacht, sozusagen, um uns innerliche Schäden anzuschauen, die bei dem Tier eventuell vorgelegen haben könnten. Es wurde ein MRT gemacht in der Tierklinik hier in Rostock. Wir haben dann selbst eine Sektion des Tieres gemacht und relativ unüberraschend kam daraus, dass die akute Todesursache das Handling war, also der Stress, der damit verbunden war sozusagen. Das zeigt, dass Schweinswale einfach sensible Tiere sind und als sensible Tiere auch in Gefangenschaft sozusagen tatsächlich ja nur wenig gehalten werden, weil es sehr, sehr schwer ist. Das ist also eine Sache sozusagen, dass wir das nach Warnemünde überhaupt geschafft haben, war schon ein Wunder. Wir hatten gehofft, das Tier überlebt das, aber das hat es leider nicht. Was dann als Grundlagenerkrankung vorgelegt haben, das konnten wir nicht rauskriegen. Man hat aber gesehen, dass das Tier sehr, sehr abgemagert war. Es war ein großes Männchen. Und diese großen Männchen, die haben in der Reproduktionszeit, und das war in der Reproduktionszeit, Hoden, die sind ungefähr ein Kilo schwer pro Seite. Und das zeigt, dass sozusagen sehr, sehr viel Wert auf die Fortpflanzung gelegt wird. Das muss auch tatsächlich in einem relativ kurzen Zeitraum erfolgen. Das ist eine Paarung im Wasser und dementsprechend ist die Spermienmenge sehr, sehr hoch, die die Tiere brauchen, um erfolgreich eine Befruchtung vorzunehmen. Und das heißt, das Tier war sehr abgemagert. Es war alles in die Reproduktion gesteckt und es kann durchaus sein, dass es jetzt durch Sturm etc. dazu gekommen ist, dass das Tier nicht genug Nahrung gefunden hat und dementsprechend eine Muskelatrophie zum Beispiel vorgelegen hat und es sich dann in der Brandung nicht mehr halten konnte. Aber eine hundertprozentige Aussage, was jetzt wirklich die Ursache war, haben wir dazu nicht gefunden.
Das heißt, die Tiere brauchen sehr viel Energie. Spielt da der Klimawandel auch eine Rolle für das Problem, Energie zu bekommen?
Ja, also der Klimawandel spielt natürlich, wie man das in der Wissenschaft immer so sagt, eine multifaktorielle Rolle. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Effekte, die letztendlich zu einer Verschlechterung oder Verbesserung der Bedingungen für andere Tiere führen können. Bei Schweinswalen ist es so, dass die tatsächlich eine Speckdicke haben, die dafür notwendig ist, in temperierten Bereichen zu existieren. Und in diesen temperierten Bereichen ist es so, dass sie ihren Organismus auf Temperatur halten müssen. Das heißt, es ist eher kälter draußen als wärmer. In dem Moment, wo sie Speckdicke verlieren, haben sie ein Problem sozusagen damit, sich in ihrer eigentlichen Umgebung aufzuhalten. Und das kann passieren dadurch, dass sie unterernährt sind. Und da kommt wiederum der Klimawandel wieder ins Spiel. Einerseits eben dadurch, dass sich ihre Bereiche verschieben könnten, in denen sie vorkommen und sie dementsprechend andere Nahrungsressourcen erschließen müssten. Aber auch eben dadurch, dass die Nahrungsressourcen eventuell gar nicht verfügbar sind. Man sieht das jetzt in der Ostsee, dass der Klimawandel auf vielerlei Ebene sozusagen Effekte auslöst. Einer der Effekte ist zum Beispiel, dass das Reproduktionsverhalten der Heringe beeinflusst wird in bestimmten Bereichen und dementsprechend weniger Nachwuchs da ist. Wenn das eine Hauptressource für Schweinswale ist, bedeutet das auch, dass diese Speckdicke über die Zeit abnehmen wird. Das werden wir innerhalb unserer Sektionen herausbekommen. Aber das ist eine der grundsätzlichen Gefahren sozusagen, dass eben die Anpassung an den Lebensraum nicht mehr erfüllt ist oder die Nahrungsressourcen nicht da sind.
Wir sind zusammen mit Michael Dähne, einem der Spezialisten für Schweinswale, dem Tier, um das es heute geht. Wir sind an der Ostsee in Stralsund und hier in Stralsund, Sie haben es gerade schon angesprochen, machen Sie Sektionen mit den Tieren. Können Sie mal sagen, wo das stattfindet, was das eigentlich ist, was Sie da machen und warum Sie das auch machen?
Also im Prinzip muss man da sogar noch ein bisschen vorher anfangen. Vor einer Sektion muss man ja erstmal so ein Tier gefunden haben. Und dafür machen wir ein intensives Strandfundmonitoring, in dem die Gemeinden uns sehr, sehr viel helfen, die Ordnungsämter, die Bauhöfe. Wir haben ein großflächiges Kühltruhennetz an den Stränden aufgebaut. Das heißt, wenn Sie irgendwo am Strand einen Schweinswal sehen, tot oder lebendig, bitte informieren Sie uns. Und wir versuchen dann sozusagen so schnell wie möglich das Tier abzubergen, denn das ist der Regelfall, dass das Tier dann schon leider tot ist. Und diese Kühltruhennetzwerke sozusagen, die erlauben es uns dann, die Tiere gekühlt nach Stralsund zu bringen. Und dort werden sie dann wieder aufgetaut. Nach dem Auftauprozess vermessen wir sie einerseits erstmal, um herauszubekommen, wie alt sie sind ungefähr. Und andererseits werden sie dann tatsächlich eröffnet. Und wir gucken uns die einzelnen Organe an, versuchen herauszubekommen, woran das Tier gestorben ist. Das ist nicht immer eine einfache Aufgabe. Und meistens, gerade bei älteren Tieren, findet man auch viele, viele unterschiedliche Krankheiten. Das heißt, die haben Parasiten. Das ist aber bei Wildtieren auch normal. In der Leber, in der Lunge, im Herzen, manchmal in den Ohren. Also das heißt, überall sozusagen gibt es kleineren oder größeren Parasitenbefall. Es kann sein, dass sie toxikologisch vorgeschädigt sind, das heißt durch organische Schadstoffe wie PCBs und DDTs in der Vergangenheit. Heutzutage sind es dann PFOS zum Beispiel, also polyfluorierte organische Substanzen. Es gibt sehr, sehr viele Gefahren sozusagen aus der Richtung Lärm. Und Lärm im Meer ist ja zurzeit gerade das Jahresthema am Meeresmuseum, wo tatsächlich der Schweinswal auch eine prädestinierte Art ist, sozusagen, um das Thema zu vermitteln. Denn der Schweinswal ist sehr sensibel in Bezug auf Lärm, hat eine niedrige Schwelle sozusagen dafür, dass er eine temporäre Hörschwellenverschiebung, eine temporäre Taubheit bekommt. Und das sind Sachen sozusagen, die wir dann versuchen, die ja zu ergründen. Es gibt dann Probennahme, wo wir bakteriologische, virologische Proben nehmen, aber eben auch gerade für toxikologische Substanzen einzelne Organe, also Viren. Und dann haben wir aber als Museum auch die ganz, ganz große Aufgabe, als Archiv der Biodiversität zu dienen. Wir im Meeresmuseum haben deutschlandweit die größte Sammlung an Schweinswalschädeln, Robbenschädeln zusammengenommen, also marine Säugetiere. Und als Kurator ist es meine Aufgabe, diese Sammlung zu erweitern. Das machen wir auch mit den Sektionen. Und wir können die dann aufbewahren für spätere wissenschaftliche Fragestellungen, für die Ausstellung. Manchmal nehmen wir Abgüsse von den Tieren sozusagen, um Umweltöffentlichkeitsarbeit zu leisten.
Michael Dehne, Spezialist für Meeressäuger vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Bevor wir gleich noch näher auf Unterwasserlärm und die spezifischen Folgen gerade für dieses Tier eingehen, würde ich gerne noch mal kurz erfahren, was ist das eigentlich, ein Schweinswal? Welche Rolle hat der vielleicht auch vielleicht eine emotionale Rolle, speziell für uns Deutsche?
Also Schweinswale sind die einzigen Wale, die wir in der Nordsee und Ostsee als heimische Tiere bezeichnen. Und heimisch in dem Sinne, dass sie sich hier reproduzieren. Das ist ihr Aufzuchtsgebiet, genauso sozusagen wie ihr Aufenthaltsgebiet. Während wir andere Wale, Zwergwale, große Tümmler, gewöhnliche Delfine, Buckelwale, die kommen hier immer mal wieder vor. Aber das sind dann eher sozusagen entweder temporäre Gäste, die die Nordsee zum Beispiel benutzen, oder wie Finnwale die Küste von Jylland rauf und runter schwimmen und da tatsächlich versuchen, Fischschwärmen hinterher zu schwimmen. Schweinswale sind also unser einziger Wal. Sie sind geschützt durch Natura 2000, einerseits das Schutzgebietsnetzwerk und andererseits die Richtlinie. Und innerhalb der Richtlinie sind sie geschützt als Art, die einerseits durch Schutzgebiete geschützt werden muss, aber sie ist eine wandernde Art. Und als wandernde Art ist es ganz wichtig, dass sie nicht bloß in den Schutzgebieten, sondern überall flächendeckend geschützt werden muss, weil wir nicht hundertprozentig vorhersagen können, wo sie denn zu welchen Zeitpunkten vorkommen, welcher Teil der Population sich in welchen Gebieten ganz genau aufhält. Schweinswale selbst sind relativ unauffällig. Sie sehen aus von der Körperform wie ein kleiner Orca, aber mit einer viel, viel kleineren Rückenflosse. Die ist ungefähr 15 cm groß und dreieckig. Wenn sie also irgendwo mal auf dem Meer unterwegs sind und sie sehen neben sich circa eine 15 cm Rückenflosse auftauchen und dann einen relativ lauten Blas, wenn es denn ruhig ist, das Meer, und ein lautes Luftholen, sondern ein, dann könnte sein, dass sie einen Schweinswal gerade gesehen haben. Viel mehr von ihm werden sie leider nicht sehen, weil dann taucht das Tier schon wieder ab und ist für vielleicht eine Minute unter Wasser, um dann wieder zum Luftholen an die Wasseroberfläche zu kommen. Das heißt, Schweinswale leben an diesem Interface zwischen Wasser und Luft und sind darauf angewiesen, dass sie das auch sozusagen nutzen können. Das ist einer der Gründe, weshalb sie großen Eisflächen eher ausweichen würden, weil in denen haben sie Probleme mit dem Luftholen. Und es gibt tatsächlich Berichte, dass sie zum Beispiel in norwegischen Fjorden durch den Süßwassereinstrom sozusagen, der dort passiert, wo eine Eisbildung sehr rapide passieren kann, auch in den Eisflächen eingeschlossen werden. Das ist aber eher anekdotisch belegt sozusagen, und in der Ostsee haben wir es ja damit zu tun, die Temperaturen steigen. Das heißt, eventuell gibt es da mehr Fläche für die Schweinswale, aber wir wissen nicht wirklich sozusagen, welche Trigger Schweinswale nutzen, um ihr Habitat auszugrenzen. Gerade in der inneren Ostsee, da gibt es vielleicht noch 500 Tiere. Und diese 500 Tiere zu beobachten bei diesem großen Gebiet, die Ostsee ist von der Fläche ungefähr so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, das ist eine Sache sozusagen, wo ganz filigrane Monitoring-Methoden eingesetzt werden müssen, um überhaupt herauszubekommen, erstens, wie viele Tiere sind es, und zweitens, wo halten sie sich eigentlich auf.
Und dann kann es auch wahrscheinlich bloß grob berechnet und geschätzt werden, wie viele Tiere es wirklich sind, oder?
Also wir können es tatsächlich inzwischen relativ genau sagen. Und relativ genau heißt zwischen 100 und 1000 Tieren. Das ist ungefähr der Konfidenzbereich, also der Vertrauensbereich, den wir dieser Schätzung einräumen, die 2012, 2013 anhand von akustischen Daten erhoben wurden. Und diese akustischen Daten, das hört sich jetzt so ein bisschen abgehoben an, aber im Prinzip ist es so, dass Schweinswale Echoortung betreiben. Genauso wie Fledermäuse auch, um zum Beispiel Beute zu finden oder um sich in einem bestimmten bestimmten Gebiet zu orientieren. Und sie nutzen diese Echoortungsklicks auch dazu, miteinander zu kommunizieren. Dafür gibt es Detektoren, die wir im Meer ausgebracht haben und innerhalb von dem groß angelegten Samba-Projekt, ein EU-weites Projekt. Und in dem groß angelegten Samba-Projekt haben wir insgesamt 300 Messgeräte in der gesamten Ostsee versenkt gehabt, jeweils für zwischen 3 Monate und 6 Monate, für eine Gesamtdauer von 2 Jahren. Und daran haben wir diese Schätzung hergeleitet, also im Prinzip über die Echoortungsklickmuster des Schweinswals geschätzt, wie viele Tiere es im Ostseeraum gibt. Dabei kam als Schätzwert 497 Tiere heraus. Aber viel, viel wichtiger als dieser Schätzwert ist im Prinzip wirklich die Bandbreite. Und wenn wir davon ausgehen, dass es 100 bis 1000 Tiere sind, dann könnten wir bei 1000 Tieren vielleicht noch etwas entspannt sein. Wobei, ehrlich gesagt, das auch viel, viel zu wenig sind. Aber bei 100 Tieren müssten wir sagen, jetzt ist absolut akute Not. Und es gibt ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Diese Schweinswale der inneren Ostsee sind eine genetisch und morphologisch getrennte Population. Das heißt, wenn die weg sind, dann werden sie nicht durch andere Schweinswale derselben Art oder Unterart ersetzt. Und im Golf von Mexiko gibt es den Vaquita. Das ist auch ein kleiner Schweinswal. Da gab es Zählungen vor 30 Jahren, die auch ungefähr 500 Tiere berechnet hatten damals, also ungefähr so viel, wie wir in der Ostsee auch haben. Und für diesen Schweinswal sozusagen wurden verschiedene Schutzmaßnahmen eingeleitet. Es wurden die Fischer ausgekauft, das heißt, denen wurde tatsächlich das Boot abgekauft teilweise, damit sie nicht mehr fischen, illegal auf den Totoaba, dessen Schwimmblase in China sehr, sehr große Werte erzielt. Und diese Fischerei ist aber an sich schon illegal. Diese Fischer wurden ausgekauft, es wurden Schutzgebiete eingeleitet, es wurden Monitoringmaßnahmen gemacht. Und trotz all dieser Maßnahmen muss man heute statuieren, das wird die nächste marine Säugetierart sein, die ausstirbt. Zurzeit geht man von irgendwas zwischen 10 und 20 Tieren aus. Und diese 10 und 20 Tiere reichen nicht, um die Population zu erhalten. Sehr wahrscheinlich gibt es noch maximal 8 Weibchen davon. Das heißt, das ist eine traurige Situation. Weltweit gibt es von den Walen sozusagen verschiedene Arten, wo diese traurige Situation schon eintritt. Das ist einerseits eine Unterart des Hektors-Delfin, der Maui-Delfin an der Nordinsel von Neuseeland. Und das ist aber auch zum Beispiel die Nordkappa, eine Art, die viele Menschen, glaube ich, gar nicht kennen. Das sind Wale, die sind so stark bejagt worden, dass man davon ausgeht, dass es 28 Tiere ungefähr noch gibt. Und diese 28 Tiere, auch da weiß man, wie viele Weibchen es sind, das sind auch ungefähr 8. Und die haben unglaublich lange Reproduktionszyklen. Das heißt, niemand von uns wird es erleben, dass wir diesen Bestand wieder instand gesetzt haben. Die Wahrscheinlichkeit ist leider viel höher, dass wir das Aussterben dieser Art mit beobachten müssen.
Das heißt, der Bestand an Schweinswalen in der östlichen Ostsee ist massiv akut bedroht.
Also der Schweinswal der inneren Ostsee ist akut vom Aussterben bedroht. Und das ist auch der Status, den die IUCN, die Internationale Naturschutzorganisation, dem Schweinswal der inneren Ostsee zuerkennt. Obwohl eben eine andere Schweinswal-Populationen nicht diesen Schutzstatus genießen. Aber der inneren Ostsee, der ist vom Aussterben bedroht.
Jetzt kann man sagen, na gut, dann verschwindet er halt. Ist das schlimm?
Das ist die Frage, welchen ethischen und moralischen Wert man diesen Tieren beimisst und auch eigentlich der Funktion im Ökosystem. Bei den Schweinswalen sind wir uns da nicht hundertprozentig sicher sozusagen, welche genaue Funktion sie im Ökosystem erfüllen, aber alle Top-Predatoren erfüllen die Funktion sozusagen, dass sie Biomasse letztendlich umsetzen und die sozusagen auch für eine bestimmte Zeit festsetzen. Das heißt, sie dienen als CO2-Speicher. Und gerade bei den großen Walen ist man sich sicher, dass die im Meer eine gewisse Bioturbation erfüllen. Und diese Bioturbation, die führt dazu, dass Nährstoffe aus unteren Bereichen, da wo die großen Pottwale, die Schnabelwale hintauchen und dort eben Tintenfisch zum Beispiel fressen, an die Wasseroberfläche bringen, dort ausscheiden und dann sie wiederum sozusagen diese Biomasse als und Nährstoffe besonders als Grundlage für Phytoplanktonwachstum da sind. Das ist also eine Funktion, die gegen den Klimawandel wirkt. Das, was noch gegen den Klimawandel wirkt, ist, dass die Wale wachsen und dadurch CO2 binden und große Blauwale können bis zu 200 Tonnen schwer werden. Da kann man sich also vorstellen, die werden mit 6 Metern geboren, wachsen dann auf über 30 Meter heran. In der Zeit assimilieren sie sozusagen alle möglichen Nährstoffe und setzen CO2 fest. Das ist also ein Prozess, in dem eindeutig klar ist, dass hier sozusagen dem Klimawandel entgegengewirkt wird. Aber wir müssen uns auch darüber klar sein, dass große Mengen von Walen dem Biosystem entzogen wurden. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass Walfang betrieben wurde in der Vergangenheit. Und wir gehen davon aus, dass wir zurzeit von den großen Walarten vielleicht ein Viertel bis ein Drittel der Biomasse in den Ozeanen wiederhergestellt haben, im Vergleich zu der ursprünglich vorhandenen Biomasse, die dort unterwegs war. Und dabei rechnen wir nicht ein, sozusagen, was alles am Kreislaufsystem sich ändert. Das heißt, jedes Element im Meer oder jedes Element, das wir dem Meer entnehmen, ist ein Element sozusagen, die in diesem ökosystemaren Zusammenhängen nicht mehr verfügbar ist. Und Wale und Delfine erfüllen natürlich noch eine andere sehr, sehr grundlegende Aufgabe. Und zwar ist es viel, viel einfacher, Menschen etwas über Wale und Delfine zu erzählen und ihnen zu sagen, die haben eine Rolle und sie sind CO2-Speicher, sie sind für den Klimawandel sozusagen wichtig oder gegen den Klimawandel wichtig. Aber es ist eine von den Tierarten sozusagen, die uns persönlich und emotional erreicht. Das heißt, es ist viel, viel leichter, das den Leuten zu erzählen, als dass wir das Phytoplankton der Meere erhalten müssen. Es ist auch viel, viel nahbarer und man kann den Leuten das sehr, sehr viel besser vermitteln sozusagen, dass wir da was tun müssen. Und wir können darüber aber andere Bereiche des Meeres genauso gut mitschützen. Das heißt, wenn wir ein Schutzgebiet für Wale einrichten, dann ist es nicht bloß für Wale gut.
Und es wäre auch schade, wenn er nicht mehr ist, weil es ist der einzige deutsche Wal, wenn man so will.
Ja, also beim Schweinswal ganz speziell sozusagen. Ich glaube, es gibt in Deutschland fast niemanden, der oder eine sehr, sehr geringe Prozentzahl der Menschen haben jemals einen Schweinswal gesehen. Ich kann es bloß empfehlen sozusagen, wenn man es mal machen möchte, kann man sich an die Küste stellen. Und zwar zum Beispiel am Jadebusen in Wilhelmshaven im Frühjahr und dann abwarten. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man Schweinswale direkt vor unserer Küste auch beobachten kann.
Auch an der Ostsee gibt es da auch Stellen, an der Ostsee?
An der Ostsee gibt es auch Stellen. Es gibt zum Beispiel jetzt ein Programm des NABU, die mit Menschen rausfahren und Whale-Watching auf Schweinswale machen. Muss man sagen, Whale-Watching hat nicht überall immer einen guten Ruf. Dem NABU vertraue ich da sehr, dass die das tiergerecht machen. Und ich vertraue ehrlich gesagt aber auch den Schweinswalen, weil die sind sehr, sehr restriktiv, wie da sie die Leute an sich heranlassen, weil sie eben sehr sensibel sind. Und dementsprechend muss man da sehr, sehr vorsichtig vorgehen, um sie sehen zu können. Wenn sie also auf dem Meer sind und mit einem Motorboot 35 Knoten fahren, werden sie nie im Leben einen Schweinswal sehen. Wenn sie nicht die richtige Situation abpassen, wenn das Meer ganz flach ist sozusagen, am besten gar keine Wellen da sind, schön ist es in der Abendstimmung oder in der Morgenstimmung, da haben sie eine Möglichkeit, aber sie müssen sehr zurückhaltend sein, sie müssen sich zurücknehmen und sie müssen die Natur auf sich wirken lassen.
Michael Dähne vom Deutschen Meeresmuseum hier in Stralsund an der Ostsee. Er ist Spezialist für Meeressäuger und wir reden insbesondere über den Schweinswal, dem kleinen Wal an der Ostsee oder in der Ostsee. Ich würde gerne noch ein bisschen über das besondere Gehör, aber auch über die, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, über die besondere Art der Tiere zu kommunizieren, sich zu orientieren, denn die machen das mit Geräuschen. Können Sie noch mal erklären, was die Tiere da können, wie das funktioniert?
Also Schweinswale sind evolutiv zwar mit dem Menschen relativ eng noch verwandt als Säugetier. Am engsten sind sie verwandt mit den Nilpferden. Die haben also gemeinsame Vorfahren. Aber prinzipiell haben sie sich sehr, sehr weit davon wegentwickelt. Sie sind also sozusagen Meeresbewohner, die über das Blasloch atmen. Unter dem Blasloch haben die sogenannte phonische Lippen. Die haben mit unseren Stimmlippen nichts mehr zu tun, sondern das ist eine evolutive Erweiterung sozusagen. Das hat sich verlagert und dementsprechend ist es dort neu gebildet worden, dieses Organ. Am Schädel werden die dort erzeugten Schallwellen reflektiert und werden dann durch eine Melone, das ist ein fetthaltiger Körper, der vor dem Schädel im Prinzip liegt, und der uns immer dieses niedliche Empfinden für die Wale gibt, sozusagen, weil die eben vorne so schön rund sind. Und diese Melone fokussiert den Schall und richtet den dann sozusagen in die Umgebung. In der Umgebung wird er dann reflektiert, zum Beispiel von Schwimmblasen von Fischen. Das ist also eine der lautesten Reflektionen, die so erzeugt werden können, weil die Schwimmblase luftgefüllt ist und damit viel, viel weniger dicht sozusagen als das umliegende Medium Wasser. Und dementsprechend gibt es dort also eine sehr, sehr schöne Reflektion. Andere Medien reflektieren nicht so gut. Wenn man jetzt also als Pottwal auf der Jagd nach Tintenfischen ist, dann kriegt man da ein viel, viel schlechteres Echo zurück als von der Schwimmblase eines Fisches. Die erzeugen sehr laute Geräusche und das hört sich für uns auch erstmal laut an, wenn man da sagt, dass die über 200 Dezibel erzeugen können. Da muss man aber dazu sagen, dass der Schall unter Wasser nicht verglichen werden darf mit dem, was wir an Luft wirklich messen sozusagen. Also wenn man das machen möchte, dann macht man das nicht mit den Einheiten, die wir im normalen Gebrauch benutzen würden. Und vieles im Luftschall ist angepasst an den Menschen. Dann wird das Signal reflektiert. Es kommt wieder zurück zum Schweinswal. Er nimmt das durch die nicht vorhandenen Ohren auf. Nee. Das macht er nicht, sondern er nimmt die durch den Unterkiefer auf. Und der Unterkiefer ist ein sehr, sehr schmaler, sehr, sehr filigraner Knochen. Und dieser filigrane Knochen ist auch wieder Fett gefüllt. Und dieses akustische Fett, was dort eingelagert ist, das leitet den Schall dann zum Innenohr.
Wie so eine Art Stimmgabel. Die leitet nee, ja auch ist, den Schall weiter.
Ich würde es eher mit einem Hörrohr vergleichen. Ne? Also das passt dann schon eher. Es leitet sozusagen den Schall zum Innenohr. Und wenn so ein alter Mann damals vor 100 Jahren da stand und versucht hat, mit dem Hörrohr in eine bestimmte Richtung zu hören, dann war das bestimmt sehr, sehr viel ähnlicher zum Schweinswal. Das bedeutet aber einerseits, dass die ausgehenden Signale, die sind sehr, sehr eng fokussiert. Kann man vergleichen mit einer Taschenlampe. Und das, was der Schweinswal sozusagen zurückbekommt, das muss er auswerten in Richtung, wo ist denn überhaupt das Signal jetzt hergekommen? Ja, also Direktionalität spielt da eine ganz große Rolle. Und Direktionalität ist sozusagen im Signal ein bisschen mit drin. Und das kann er entschlüsseln, indem er an beiden Ohren sozusagen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichen Intensitäten das Signal empfängt. Ja, das macht der Schweinswal damit. Oder er hört auf seine Artgenossen und versucht, mit ihnen zu kommunizieren. Oder er versucht, Echos aus der Umgebung zu analysieren, um sich im Raum zu orientieren. All das sind Funktionen, die mit diesem Biosonar verbunden sind.
Und so klingt das. Wir haben doch ein kleines Soundbeispiel. Also so ein Knarzen und Klicken. Mhm. Damit orientiert sich der Schweinswal, findet Nahrung, kommuniziert mit Artgenossen. Aber ist damit sozusagen auch empfindlich gegen ein großes Problem unter Wasser, nämlich welches?
Ja, also im Prinzip muss man dazu sagen, dass man eigentlich noch was dazu geben muss. Und das, was man dazu geben muss an Informationen, ist, dass Schweinswale in einem Bereich vokalisieren, also Geräusche erzeugen, den wir gar nicht hören können. Das heißt, das ist jetzt sozusagen runtergesampelt worden, sodass es für uns hörbar wird, aber in Wirklichkeit echoorten sie in einer Frequenz, die 6-mal höher ist als das, was wir als höchstes Signal wahrnehmen können, also was wir als unangenehm empfinden würden. Die Schweinswale haben aber dann das Problem, dass wir in diesem Bereich sehr, sehr viele Geräusche trotz allem erzeugen. Das heißt, Schiffe, die vorbeifahren, die sehr, sehr schnell sind, gerade Schnellfähren oder Frachter, die erzeugen mit ihren Propellern Kavitation. Kavitation ist ein Prozess, bei dem kleine Luftbläschen erst gebildet werden, durch sehr große Temperaturunterschiede zum Beispiel. Und dann wieder implodieren. Das vergleichen kann man das mit einem Wasserkocher. Also wenn der Wasserkocher sozusagen noch nicht bubbelt, sondern davor, da erzeugt er ja schon Geräusche. Und diese Geräusche, dieses Knistern, das wird dann sehr, sehr laut, ist sehr, sehr breitbandig, empfinden wir auch selbst als unangenehm. Und das muss man sich jetzt vorstellen, dass das sozusagen auf einer Schnellstraße passiert im Meer, auf dem dann jede Stunde zum Beispiel eine Schnellfähre durchgefahren kommt. Das ist natürlich eine erhebliche Beeinflussung des Lebensraums. Und muss berücksichtigt werden. Wie wir das berücksichtigen können, das wissen wir noch gar nicht. Und es ist natürlich nicht die einzige Lärmquelle im Meer. Also für Schweinswale spielen zum Beispiel sehr, sehr große Rolle noch Geräusche durch seismische Surveys. Das heißt, das sind Airguns, Das Prinzip ist ähnlich wie bei einer Kavitation, bis auf dass man eine einzelne Luftblase zum Implodieren bringt und dadurch ein großer Knall erzeugt wird. Oder Rammungen von Offshore-Windkraftanlagen.
Wozu wird dieser eine Schlag erzeugt, diese Explosion unter Wasser?
Die seismischen Surveys werden dazu genutzt, um tief in die Erdkruste hereinzuschauen und dann anhand von den Echos, die dort erzeugt werden, sozusagen sich Rückschlüsse darüber zu bilden. Einerseits gibt es da Rohstoffe und andererseits, was sind das für geologische Schichten? Also es gibt wissenschaftliche Gründe dafür, das zu machen, aber genauso ökonomische Gründe, sich diese Ressourcen genauer anzuschauen.
Das sind extrem laute Explosionsgeräusche dann.
Ja, also das ist die zweitlauteste Quelle, die der Mensch im Meer erzeugen kann. Lauteste sind Explosionen. Und Explosionen, da gibt es Beispiele, dass sie tatsächlich, wenn jetzt ein Nuklearsprengkörper im Mururoa-Atoll gezündet wird, dann hört man das woanders. Und die Explosion ist ja eigentlich nur eine. Aber dadurch, dass der Schall im Meer in verschiedenen Wegen läuft, ist es so, dass dort, wo man dann das Hydrofon, das Unterwassermikrofon ins Wasser hält, kommen mehrere Knaller an. Das heißt, in dem Moment hört man da quasi ein Gewitter. Und dieses Gewitter besteht aber in Wirklichkeit aus einem ursprünglichen Signal. In ungefähr 6.000 bis 7.000 Kilometern gibt es da Beispiele, dass das aufgezeichnet wurde.
Es gibt ja auch Explosionen noch in der Ostsee. Es gibt ja immer noch Bundeswehr oder überhaupt Marinemanöver. Es werden ja immer noch Altlasten, Munition aus dem Zweiten Weltkrieg wird gesprengt, je nachdem. Das heißt, es gibt auch Explosionen. Aber welche Lärmquellen gibt es noch?
Und dann gibt es natürlich noch Rammungen von Offshore-Windkraftanlagen. Da hatte ich ja gerade schon angefangen, die natürlich für oder gegen den Klimawandel jetzt auch gebraucht werden. Wir brauchen regenerative Energiequellen und Offshore-Wind scheint eine der sehr zuverlässigen Energiequellen zu sein. Aber die Rammungen von den Fundamenten, die machen den Tieren sehr, sehr stark zu schaffen, gerade wenn sie ungedämmt sind.
Inwiefern? Was passiert dann bei den Tieren?
Was bei den Tieren passieren kann, ist einerseits eine temporäre Hörschwellenverschiebung, ein sogenannter Disco-Effekt. Das heißt, man ist eine Weile lang taub. Wenn wir abends in die Disco gehen, sind wir am nächsten Morgen taub. Und 2-3 Tage später ist der Effekt wieder weg. Dann schreien wir nicht mehr, um uns zu verständigen. Und andererseits ist es aber auch so, dass es für die Tiere unangenehm ist und Stress erzeugt. Stress bedeutet immer, dass erstmal Stresshormone ausgeschüttet werden. Das bedeutet bei den Tieren aber auch, dass sie teilweise die Flucht ergreifen und aus dem Gebiet verschwinden. In unseren eigenen Untersuchungen sozusagen sind sie bis zu 20 Kilometer weit von den Windkraftanlagen weggeschwommen. Und nur damit man so ein Beispiel dafür bekommt, was 20 Kilometer sind. 20 Kilometer ist ungefähr der Durchmesser von Veltlin. Das heißt, da ist man 2 Stunden mit der S-Bahn unterwegs. Während jetzt die Tiere sozusagen, wenn sie davon wegschwimmen müssen, auch mindestens 1 Stunde, 1,5 Stunden dort sozusagen wegschwimmen müssten, um überhaupt aus dem Bereich heraus zu sein, wo es für sie erträglich ist.
Das heißt, sie haben höheren Energieverbrauch einerseits, andererseits sind sie eine Weile lang sozusagen zumindest behindert bei der Futtersuche, bei der Orientierung, sind orientierungsloser, also deutlichem Stress auch noch ausgesetzt. Finden Sie dann manchmal auch tote Tiere, wo Sie solche Schädigungen sehen oder wo Sie zumindest den Verdacht haben, dass die durch Unterwasserlärm letztlich ums Leben gekommen sind?
Also wir machen so eine Untersuchung selbst nicht, aber es gibt Kollegen sozusagen an der Nordsee, die das versuchen herauszubekommen. Und da gibt es schon Indikationen. Gerade bei jetzt extrem lauten Geräuschen wie Explosionen, da gibt es Einblutungen ins Ohr, die man nachweisen kann und dann auch deutliche Schädigungen sozusagen der Ohrstrukturen im Allgemeinen bis in die Cochlea, also bis in das Innenohr hinein. Und da ist aber dann tatsächlich die Frage sozusagen ganz oft, was ist Ursache für eine bestimmte Schädigung? Bei einigen Sachen kann man es sehr, sehr gut sagen. Es gab zum Beispiel Ansprengversuche oder wird auch wieder Ansprengversuche geben. Die sind so laut, da muss definitiv was gegen gemacht werden, um Wirkungen in größerem Rahmen zu unterbinden. Das passiert zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Es gibt aber eben auch die Explosionen von Zweiter Weltkriegsmunition. Da muss man über Alternativen nachdenken, sozusagen, wie man diese Munition, die auch chemische Wirkungen entfalten, räumen kann. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, denn nach dem Zweiten Weltkrieg sind tatsächlich Leute beauftragt worden, diese Munition auf dem Meer zu verklappen. Jetzt weiß man nicht mehr hundertprozentig, wo sind alle diese Munitionskörper im Meer. Das können Ankertauminen oder Torpedosprengköpfe sein. Und die rotten da nach und nach vor sich hin. Es können aber auch chemische Kampfstoffe sein. Das ist also wirklich ein sehr umfassendes Gebiet, in dem man noch sehr viel tun muss, auch unabhängig vom Schweinswal. Aber wenn man denn Explosionen macht, dann sollte man da Mitigationsmaßnahmen einsetzen. Und diese Mitigationsmaßnahmen, da hört man dann ganz, ganz oft, ja, wir machen kleine Vorsprengungen. Jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, wenn ich jetzt hier in die Hand klatsche, wissen Sie dann alle, in welche Richtung Sie schwimmen sollen? Ich glaube das eher nicht. Das Problem ist sozusagen, dass diese Ansprengungen bzw. kleinere Sprengungen nicht dazu geeignet sind, dem Tier die Informationen zu geben, die es braucht. Es schädigt sie zusätzlich. Dementsprechend sollte man eher versuchen, den Lärm zu vermindern. Das macht man mit sogenannten Blasenschleiern oder anderen Methoden, die ähnlich aufgebaut sind. Und diese Methoden sind inzwischen sehr gut erprobt, gerade in Offshore-Windenergie. Und wo man ganz deutlich sagen muss, da ist hier in Deutschland Pionierarbeit geleistet worden. Es gibt in Deutschland als einem der ersten Länder in Europa einen Grenzwert für Schall im Meer. Und dieser wird bei den Offshore-Windenergieanlagen-Rammungen auch überwiegend eingehalten. Und das liegt daran, dass hier Blasenschleier entwickelt wurden, dass aber eben auch andere Systeme wie IHC Noise Mitigation Screen oder sogenannte Hydrosound-Dämper, das sind kleine Kügelchen, die in Fischernetzen eingebunden sind, dass die hier zur Anwendung kommen und als eines der ersten Länder zur Anwendung kamen. Das sind also ganz wichtige Sachen, die man im Blick haben muss. Wo man eigentlich auch aktiv was dagegen machen kann und nicht bloß sagen kann, wir haben dieses Problem.
Zu diesem Thema Unterwasserlärm und wie man versucht, ihn in den Griff zu kriegen, wird es noch einen weiteren Podcast in dieser Podcast-Reihe geben. Eine Frage noch bezüglich der Tiere. Michael Dähne vom Deutschen Meeresmuseum hier in Stralsund an der Ostsee. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich wünsche mir mehrere Sachen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es den Schweinswal der inneren Ostsee gibt und dass der vom Aussterben bedroht ist. Da muss unbedingt was passieren, sozusagen, dass Beifang vermindert wird. Das heißt, es darf keine durch Menschen getöteten Tiere dort in dem Bereich geben. Bei uns vor der Küste gibt es aber auch die Population der westlichen Ostsee rund um die dänischen Inseln. Der geht es wesentlich besser. Da gibt es vielleicht 30.000 bis 40.000 Tiere ungefähr, laut den letzten Bestandsschätzungen. Und für die Tiere wünsche ich mir, dass die Beeinflussungen einfach im Allgemeinen absinken. Das heißt, eine bessere chemische Qualität der Ostsee bringt definitiv den Tieren was, dadurch, dass insgesamt das Nahrungsgefüge sich verbessert, dadurch, dass mehr Fische wieder da sind. Ich wünsche mir für sie, dass die Belastung durch die Fischerei weniger wird und dass wir effektive Methoden finden, wie wir sie schützen können. Und das betrifft sozusagen auch eben gerade den Beifang in der Fischerei.
Es gibt aber noch eine Hoffnungsgeschichte, oder?
Es gibt immer Hoffnung, ne? Also wenn es jetzt um positive Ereignisse im Zusammenhang mit Wahlen angeht, dann sage ich jetzt mal nicht unbedingt ein Erlebnis, was mit Wahlen zusammenhängt, sondern was bei uns eigentlich in der Forschungsgruppe passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das hochgradig inspirierend finde. Bei uns arbeiten Menschen, die insgesamt am Meeresmuseum sehr, sehr engagiert dafür sind, die Meere zu schützen. Insgesamt sozusagen einen sehr, sehr guten Blick dafür haben, was allgemein passieren muss. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir in der Sektion sehr, sehr vergammelte Tiere sehr, sehr oft haben. Meistens kann man an denen auch nicht mehr so viel über die Todesursache ableiten. Aber trotzdem sieht man, wenn man mit den Menschen dort im Sektionsraum ist, wie die Augen leuchten, wie sie eigentlich an diesem Thema interessiert sind und wie sie hochgradig motiviert sind, was dafür zu tun, dass wir mit dem Meer sinnvoll umgehen.
Vielen Dank, Michael Dähne vom Deutschen Meeresmuseum hier in Stralsund an der Ostsee. Hören Sie sich auch die anderen Podcasts dieser Reihe an. Spannende und aufschlussreiche Gespräche zum Klima und dem Klimawandel an der Ostsee. Natürlich auch noch, wie schon vorhin gesagt, ein weiteres Gespräch zum Unterwasserlärm und wie man versucht, ihn zu bekämpfen. Zur Fischerei, zu Kegelrobben, zur zugefrorenen Ostsee im Winter. Mit Wissenschaftlerin des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde, des Thünen-Instituts für Ostseefischerei in Rostock, des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund und des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg.